Ich möchte da ganz offen sein. Ich habe diesen Vortrag bisher einmal gehalten und es waren fast alles Hochschullehrer, die da waren als Zuhörer. Und von daher ist natürlich auch die ganze Konzeption. Aber wenn ihr also nicht mit zufrieden seid heute Abend, dann müssen wir euch beim Gerhard Sicher und beim Daniel Dolmetsch beschweren, weil die mich also dazu gebeten haben. Und ich habe sie gewarnt. So, jetzt wäre das auch geschwätzt, wie man so sagt. Wir reden ja alle von der Zukunft. Und es wird sehr viel von der Zukunft geredet. Ich habe gerade gestern von der Weltzukunftsforschungsgesellschaft, ein ganz schöner Name, Weltzukunftsforschungsgesellschaft von Amerika, ihre 10 Thesen zum Jahr 1988 bekommen. Die lauten, also die machen immer Vorhersagen. Und ich führe das Jahr 1988, geben Sie die Trends an, was nun eigentlich das Entscheidende sein wird, so bis zur Wende der 2000er Jahre. Da sagen Sie erstens, in der Zukunft wird es sogenannte Wegwerfhäuser geben. Zweitens, der internationale Terrorismus wird zunehmen. Drittens, gegen Ende dieses Jahrhunderts könnte es Computer geben, die den Menschenverstand fast ähnlich sind. Viertens, durch Organverpflanzung kann eine Schwangerschaft auch älteren Frauen ermöglicht werden. Fünftens, man merkt es, dass diese Gesellschaft in den USA sitzt, die amerikanische Gesellschaft wird zunehmend von Alleinstehenden beherrscht werden. Das heißt, Ehe ist nicht mehr gefragt. Sechstens, aufgrund der Wirtschaftsprobleme wird der Welthandel bis zum Jahr 1990 bis zu 50% nur noch aus Tauschhandelsgeschäften bestehen. Siebtens, die Möglichkeit besteht, dass energiestarke Supercomputer und interaktive Computeranlagen präzise Wettervorhersagen bis über 3 Monate im Voraus machen. Achtens, bis zum Jahr 2000 wird es 100.000 Amerikaner geben, die über 100 Jahre und älter sind. Neuntens, es wird an Duftstoffen gearbeitet, die menschliche Gemütsverfassung beeinflussen und Lastwagenfahrer auf ihrer Strecke wachhalten. Zehntens, sind viele junge Leute heute Abend da, die Schüler der heutigen Hochschulen müssen darauf eingestellt sein, dass sie ihren Beruf mindestens 10-mal in ihrem Leben zu wechseln haben. Das sind also die Thesen der Weltzukunftsforschungsgesellschaft. Was wir auch immer über die Zukunft denken oder sagen, eines ist klar: Die Zukunft wird keine denkende Menschen erwünschen. Denn Denken ist nicht mehr gefragt. Gefragt ist Erleben. Wir urteilen dann nicht mehr aufgrund von Information, sondern wir urteilen aufgrund von Gefühl. Es wird ein Massensog der Empfindungen erzeugt und dazu werden auch bereits die entsprechenden Gerüste fabriziert heute. Ich lese aus dem Medienbrief, Oktober 87, da geht es darum, dass eine einheitliche Information hergestellt wird und zwar ist man schon seit 3 Jahren dabei, die Industriegewerkschaft Druck und Papier. Das ist ja die linkste Gewerkschaft, die es gibt. Die Industrie, die Gewerkschaft für Journalisten und Publizisten und die überhaupt die Vereinigung für Schriftsteller in einer Gewerkschaft zu vereinen. Die Gespräche sind ziemlich weit gediehen. Das bedeutet, ich zitiere, die Politik, übrigens all das, was ich heute Abend bringe, kann ich belegen. Ich glaube, dass es wichtig ist. Ich zitiere, die Politik der Mediengewerkschaft wird von Journalisten, Publizisten und Schriftstellerfunktionären geprägt werden. Die Waffe dieser Gewerkschaftsfunktionäre ist nicht mehr in erster Linie der Streik, sondern die gezielt eingesetzte Information, die politische Kampagne und die konsequent genutzte Vetomacht in den Mitwirkungs- bzw. Mitbestimmungsgremien. Das heißt also mit anderen Worten, da geht es nicht mehr um Geld und um Überstundenbezahlung und um Urlaub, sondern da geht es darum, was darf gedruckt werden und was darf nicht gedruckt werden. Ganz einfach. Was ist Meinung, was ist Sache? Darum geht es. Zur Durchsetzung ihrer Politik werden sich die Funktionäre der Mediengewerkschaft nicht allein auf ihre eigene Kraft verlassen. Sie werden das politische Bündnis mit dem linken Lager der bundesrepublikanischen Politik suchen und für dieses Lager ihren publizistischen Einfluss geltend machen. Und dies werden sich die Funktionäre der IG Medien politisch bezahlen lassen. Soweit dieses Zitat. Das heißt also, es gibt einen Massensog der Information, einen Massensog der Empfindungen. Und diese Bewusstseinsänderung als politisches Ziel hat ja bereits die APO in den 67er bis 69er Jahren gefordert. Heute, 20 Jahre später, haben wir sie. Und wir bezahlen sogar noch für diese Bewusstseinsveränderung. Wer einen Fernseher hat, kann sich jeden Tag Bewusstseins verändern lassen. Und wer Radio hört, kann sich auch jeden Tag Bewusstseins verändern lassen. Nun, das war nur der Vorspann. Ich möchte einige Denkanstöße heute Abend bringen. Auf meinem Schreibtisch tummeln sich die Tendenzen unserer Zeit. Bücher und Manuskripte sind ja vielfach Zeichen dessen, was dran ist. Man spürt da, es knistert direkt, man sieht, was vorbereitet wird, Trends, die vorbereitet werden und Entwicklungen, die vorbereitet werden. Ich beschränke mich, wie gesagt, auf Fakten. Ich stelle nur einige Fragen und mache einige Wertungen. Und ich denke da so, dass die Schlüsse daraus, von all dem, was ich heute Abend zu sagen habe, die muss jeder selbst ziehen. Die muss jeder selbst ziehen. Ich halte mich streng an das Manuskript, sonst dauert es nämlich zu lang. Und eines möchte ich gleich sagen, ihr müsst also fest mitdenken. Das ist also heute Abend dran, fest mitdenken. Und wenn es je länger dauern soll, dann lasse ich einfach ein oder zwei Punkte weg. So, nun die Zerstörung der Urteilsfähigkeit des Menschen. Friedrich Nietzsche hat einmal gesagt, das Urteil, das ist der Glaube, dies und dies ist so. Urteil setzt also eine Vergleichung voraus, Vergleichung von Dingen mit Hilfe des Denkens. In der Tat hat es unsere Urteilsfähigkeit mit unserem Denkvermögen zu tun. Denken, das heißt unterscheiden. Der Politiker Rathenau hat es mal so ausgedrückt, denken heißt vergleichen. Viele von euch kennen Francis Schäffer, den Theologen und Kulturphilosophen, der vor einigen Jahren gestorben ist. Francis Schäffer beginnt sein Hauptbuch, sein Standardwerk über Aufstieg und Niedergang der westlichen Kultur. Das Buch heißt Wie können wir denn leben? Wie folgt. Geschichte und Kultur sind wie ein Fluss. Dieser Fluss hat seinen Ursprung in den Gedanken der Menschen. Die Gedankenwelt der Menschen bestimmt ihre Handlungen. Alle Menschen haben bestimmte Denkvoraussetzungen und ihr Leben wird von diesen Denkvoraussetzungen viel stärker geprägt, als sie sich selbst bewusst sein mögen. Schäffer sagt dann weiter: Wenn wir von Denkvoraussetzungen sprechen, dann meinen wir damit die grundlegende Weltanschauung eines Menschen, das heißt die Brille, durch die er die Welt sieht. Es gibt eine Spiegel- und Sternbrille. Es gibt eine FAZ- und Weltbrille. Und es gibt eine Bibelleserbrille, unter der ich die Welt von heute sehe. Also grundlegende Weltanschauung, durch die ich die Welt sehe. Jeder Mensch hat grundlegende Auffassungen darüber, wie die Welt, das heißt das, was wirklich existiert, aussieht. Alles, was ein Mensch tut und sagt, das wird davon bestimmt. Die Denkvoraussetzungen eines Menschen liefern auch eine Grundlage für seine Werte und deshalb für seine Entscheidungen. Und nun kommt der entscheidende Satz bei Francis Schäffer. Wie ein Mensch denkt, so ist er. Das heißt also, ein Einzelner ist nicht nur das Produkt der auf ihn einwirkenden Kräfte. Er hat einen Geist, eine innere Gedankenwelt. Denn nachdem er, der Einzelne, gedacht hat, kann er in der äußeren Welt handeln und sie beeinflussen. Die innere Gedankenwelt bestimmt nun die äußere Handlung. Die meisten Menschen übernehmen die Denkvoraussetzungen ihrer Familie oder der sie umgebenden Gesellschaft. Und etwa in der gleichen Weise übernehmen wir diese Denkvoraussetzungen, wie sich ein Kind mit Masern ansteckt. Aber Leute mit reiferem Ausblick, und wir wollen ja Leute werden, die einen reiferen Ausblick haben, erkennen, dass sie ihre Denkvoraussetzungen ganz sorgfältig auswählen müssen. Und zwar abhängig davon, welches Weltbild ich für richtig halte. Um nun zu verstehen, an welchem Punkt wir in der Welt von heute mit unseren intellektuellen Ideen und mit unserem kulturellen und politischen Leben angelangt sind, müssen wir Entwicklungen verfolgen und ganz besonders die auf uns einwirkenden, zerstörenden Kräfte aufspüren. Dass dies nur teilweise und nur punktuell geschehen kann, das bitte ich zu verstehen. Zerstörung der Urteilsfähigkeit. Ich bin immer noch beim Anfang. Darf ich zwei Beispiele aus dem kirchlichen Raum und ein Beispiel aus dem politischen Raum nennen? Zunächst ein Beispiel aus dem politischen Raum, aus dem kirchlichen Raum. Während bei geistlichen Vorgängen in der Bundesrepublik und weltweit in den elektronischen Medien hierzulande fast nichts erwähnt wird, hat es zum Beispiel der Kirchenfunk des Süddeutschen Rundfunks am 5. Februar letzten Jahres fertiggebracht, das schottische New Age Zentrum Findhorn als eine spezielle spirituelle Gemeinschaft lobend zu würdigen und hat denen 1,5 Stunden Sendezeit zur Selbstdarstellung eingeräumt, der Kirchenfunk. Man wartete umsonst auf die sonst so plurale Gesinnung, die bekannten Kommentare, mit denen man normalerweise den Pietismus reichlich und unqualifiziert bedingt. Natürlich fehlten auch Fachleute, die die okkulten Hintergründe dieser Bewegung hätten erhellen können. Und man nutzte die Gunst der Stunde für eine Public Relation und Hörerwerbung. Und dann wurde zu religiösen Gottesdiensten in einem Schwarzwaldbauernhof eingeladen und dieses Findhorn-Modell gepriesen, als wäre es das beste christliche Lebenszentrum, das es überhaupt gibt, vorbildlicherweise. Zur selben Zeit haben sich in Tübingen eine ganze Menge von Studenten, Theologiestudenten versammelt und haben einen Abend lang über das Thema diskutiert, macht der Pietismus krank? Und sie waren also der Meinung, der Pietismus macht krank, weil er eine falsche Verkündigung hat. Und man hat dazu einen willfährigen Psychologen als Alibi-Referenten benutzt. Zweitens, die New Age-Bewegung vertreten durch Frithjof Capra, wurde eingeladen von der evangelischen Gesamtkirchengemeinde in Stuttgart. Und dieser Herr Capra durfte sprechen im Hospitalhof. Es hat daraufhin einen riesen Protest gegeben. Der Oberkirchenrat hat protestiert. Ich war heute Morgen von 9 bis 2 Uhr bei einer Besprechung mit dem zukünftigen Bischof und 10 Oberkirchenräte. Und da haben sie das bestätigt, dass sie energisch protestiert haben. Die evangelische Gesamtkirchengemeinde Stuttgart hat Frithjof Capra zum zweiten Mal eingeladen. Er wird also in Kürze wieder auftauchen dort. Ich frage mich, welches Denken steckt dahinter? Was will man da erreichen? Nur noch ein Beispiel aus der Politik. Das soll alles etwas zeigen von der Korruptheit unseres Denkens heute. Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Sozialordnung des Saarlandes stellte bei der Bundesprüfstelle für jugendgefährdete Schriften den Antrag, das Faltblatt der europäischen Ärzteaktion gegen die Abtreibung, das Faltblatt heißt Leben oder Tod, dieses Faltblatt soll auf die Liste der jugendgefährdenden Schriften zu setzen sein. Nachdem die Bundesprüfstelle für den 12. März letzten Jahres schon den Termin für eine mündliche Verhandlung angesetzt hatte, zog das Ministerium natürlich in Saarbrücken am 19.02. den Indizierungsantrag ohne Begründung wieder zurück. Was war der Hintergrund? Regierungsdirektor Hans-Günter Leistenschneider betonte in seinem Antrag, das Faltblatt der Ärzteaktion sei in der Zeit vom 13. bis 21.09.1986 in Saarbrücken, ich zitiere, an offensichtlich als Kinder und Jugendliche erkennbare Personen verteilt bzw. von Erwachsenen achtlos weggeworfen und so jedem Kind zugänglich gemacht worden. Dann schildert der Beamte den Inhalt in richtig beamtenmäßiger Präzision. In der abschließenden Bewertung kommt er zu dem Urteil, die Abbildung eines getöteten Ungeborenen sei eine die Menschenwürde verletzende, brutale Darstellung und darum nicht jugendaffin. Diese Darstellungen seien nicht geeignet, Kindern oder Jugendlichen das zweifelsohne große gesellschaftliche Problemabtreibung als wertfreie Information zu vermitteln. Die menschenverachtende Form der Darstellung verunsichere Kinder und Jugendliche. Es kommt noch dicker. Mit den Hinweisen auf die bösartige Menschenverachtung wird einseitig für die eigene Ideologie geworben. Nun meine Frage. Welche Ideologie könnte wohl christlich-ethisch und medizinisch verantwortungsbewusste Ärzte dazu gebracht haben, mit der Wahrheit, nämlich mit dem Faktum des Mordens, zu werben? Zwar hält der hohe Beamte die Botschaft für edel und tragfähig, aber bitte nicht in dieser Form. Wir haben also hier das Motto, wie gehabt, bring das Kind um, aber lass es ja niemand sehen, denn das Sehen lassen, das ist strafbar. Denn das ist die Korruptheit unseres Denkens. Die Zerstörung des Denkens. Wenn dieser Mann noch dann von Erziehung im Schoß der Familie faselt, dann wird es makaber. Denn der Schoß, von dem hier die Rede ist, kann nur als Schlachthaus bezeichnet werden. Unbekannt sind übrigens die Gründe, warum das Ministerium noch vor Verhandlung der Bundesprüfstelle diesen Antrag zurückgezogen hat. Eine Frage, wie kommt es zu einer solchen Zerstörung der Urteilsfähigkeit, zu einer solchen Korruption des Denkens? Wir können jetzt natürlich über viele äußere Einflüsse reden. Wir können darüber reden, und das wäre ganz bestimmt richtig, dass das alles davon kommt, dass der Mensch sich von Gott losgelöst hat, dass er autonom sein möchte, dass der Mensch die Mitte verloren hat. Es gibt ein Buchtitel, da hat es gegeben, Verlust der Mitte. Über all das könnte man sprechen. Ich möchte heute Abend die Frage stellen, welcher Wahrheits- und welcher Wirklichkeitsbegriff steht hinter einem solchen Denken, das zur Urteilsunfähigkeit führt? Anders, einfacher ausgedrückt, wen lassen wir eigentlich für uns denken? Ich sage das nochmal, wen lassen wir eigentlich für uns denken? Dann habe ich 5 Thesen. Erste These beschäftigt sich mit der Information. Die zweite auch mit Desinformation. Die zweite These beschäftigt sich dann, naja, wir werden das merken. Ich mache dann wahrscheinlich nach der dritten These, kommt eine Pause, vielleicht auch schon mit der zweiten, ich weiß nicht. Erste These, es sind ein paar da, die mitschreiben, für die sage ich das. Unser Urteilsvermögen, unser Denken wird fehlgesteuert durch Desinformation, durch Fehlinformation, durch Teilinformation und durch Totalinformation. Das Denken des Menschen ist der ungeheuren Komplexität seiner Welt nicht mehr gewachsen. Weil der Mensch mit seiner beschränkten Zeit nur wenig Information aufnehmen kann, weil dem Menschen die Zeit fehlt, um die zum Verständnis komplizierter Zusammenhänge nötige Informationen aufzunehmen. Das ist ja auch bei mir so, wenn ich als Unternehmer nicht genügend Zeit habe, Informationen zu haben, zusammen treffe ich bestimmt eine falsche Entscheidung. Das ist bei jedem einzelnen Menschen auch so. Dieses Urteilsvermögen wird fehlgesteuert, auch weil er häufig vorzeitig entscheiden und handeln muss, ehe er die nötigen Informationen hat. Weil er die ganze Informationsmenge, die Totalinformation, nicht mehr verarbeiten und speichern kann, zumal seine Speicherkapazität nicht mehr ausreicht. Mein Gegenwartsgedächtnis ist vielfach zu klein, um schwierige Zusammenhänge genügend zu erfassen und zu durchdenken. Und ich werde dadurch abhängig von den Informationen anderer. Der hat gesagt, und den kenne ich so, und deshalb muss das auch so sein. Ich werde abhängig von den Informationen anderer und dadurch auch verführbar. Ich möchte hier den Begriff einführen, urteilsbehindert, wenn ich mich auf das Urteil anderer verlassen muss. Ich bin urteilsbehindert. Ich bin fehlgesteuert, weil meine Entscheidungen als Mensch durchaus immer auch ein Risiko sind, weil jede Information in einem bestimmten Zusammenhang steht und ich den weltanschaulichen Hintergrund anderer Informationen nicht immer und nicht sofort und überhaupt, manchmal überhaupt nicht erfassen kann. Ich bin fehlgesteuert, weil vielfach anstelle der Wirklichkeit, die ich aufnehmen sollte, ich eine Scheinwirklichkeit aufnehme, die in dieser Information steckt. Und es besteht mindestens die Gefahr, dass diese Scheinwirklichkeit tatsächlich nur eine ganz bestimmte Deutung einer Sache ist und nicht echte Information. Ich bin fehlgestellt, weil ich mit der Teilinformation, die auch immer eine Fehlinformation ist, häufig nur mit einer Wirklichkeit aus zweiter Hand lebe. Und weil ich durch die veränderten Außenweltbedingungen und die dadurch vorhandene Verführbarkeit als Mensch eigentlich doch recht hilflos bin. B. Also das ist alles noch unter der Frage Information. Mein Urteilsvermögen und mein Denken wird fehlgesteuert durch unbewusste Einflüsse der Gruppe, in der ich ja nicht ohne weiteres ein Außenseiter sein möchte. Aus der Gruppennorm auszusteigen ist schwerer, als in die bestimmte Gruppenatmosphäre, Geborgenheit und Wärme der Kleingruppe einzusteigen. C. Mein Urteilsvermögen wird fehlgesteuert durch unbewusste Sprachinhalte und Sprachverkürzungen. Nachdem sich Informationen hauptsächlich auf dem Wege über die geschriebene oder gesprochene Sprache vollzieht, ist der Gebrauch von Schlagwörtern in der Sprache nicht der Ansprechpartner des Wahrheitsbewusstseins im Menschen, sondern lediglich der Ansprechpartner für meine Gefühle. Sprachliche Verkürzungen sind geschickte, oft gut getarnte Lügen, die Masse verursachen. Sprachverkürzungen. Ich meine, das gilt auch für evangelikale Sprachverkürzungen und Schlagworte. Wir müssen auch vorsichtig sein. Ich möchte nicht nur in eine Richtung schauen. Ich bringe aus der Geschichte einige solche Schlagworte, die nicht Wahrheit gebracht haben, sondern Lüge. Eins, wer befiehlt, ist autoritär. Ein typisch falsches Schlagwort, das Lüge bringt. Ein anderes, uns Älteren noch sehr gut geläufiges Schlagwort, ein Volk, ein Reich, ein Führer. Hat keine Wahrheit gebracht. Oder aus derselben Zeit ein weiteres Schlagwort, die Juden sind an allem schuld. Bringt keine Wahrheit, sondern Lüge. Oder aus unserer gegenwärtigen Gesellschaft, alle Ethik war immer Situationsethik. Falsch. Schlagwörter sind keine Argumente, sondern nur zur Faust geballte Gedanken. Oder wie ein Philosoph das einmal ausdrückte, Schlagworte sind Kommandos der Dummheit. In diesem Bereich gehört natürlich auch der Gebrauch von Sprache in einen falschen Bezugsrahmen. Wer heute aufmerksam Nachrichten hört, der merkt das. Wenn da Ausdrücke kommen wie Ausbeuter oder Leistungsdruck oder Kindesmisshandlung oder Isolationsfolter, in welchem Zusammenhang diese Ausdrücke gebraucht werden, aus dem Zusammenhang herausgenommen, in den sie richtig und angebracht wären und auf andere Situationen übertragen. Damit erliege ich der Feldsteuerung, indem ich etwas ganz Falsches übernehme. Eins der neuesten Schlagwörter, Geißler ist schlimmer als Goebbels. Auch ein Schlagwort. Liebe Freunde, ein nicht unbedeutender Aspekt von Sprache und damit im Zusammenhang stehender Information ist eine ganz neue Form von Gemeinschaft, die dadurch entsteht. Durch Information und durch die gleiche Information entsteht Gemeinschaft. Aber es ist nicht mehr eine Gemeinschaft, die dadurch entsteht, durch persönliche Verbindung, Gemeinschaft durch Verstehen oder Zusammenarbeit. Es entsteht eine neue Form der Gemeinschaft ohne persönliche Bekanntschaft, die nur in der Übereinstimmung der Kenntnisse und Meinungen besteht. Ich möchte es präziser sagen, die nur im Gleichstand der Kenntnisse besteht. Wildfremde Menschen umarmen sich auf der Straße, weil sie alle dieselbe Information haben, nämlich der FC Bayern führt 4:0. Das ist die neue Form der Gemeinschaft. Die. Unser Denken wird auch fehlgesteuert durch unbewusste oder bewusste Aufnahme emotionaler, politischer Meinungen. Keine Sorge, ich komme auch noch auf die Bibel. Ich möchte das in einem Beispiel klar machen. Ich hoffe, dass ich da niemand auf die Zehen trete, aber das sind einfach Informationen und es geht ja darum, die Gefahrenquellen heute aufzuzeigen. Vor etwa 1,5 Jahren marschierten in vielen Städten Grüne und Atomkraftgegner, vorwiegend jüngere Frauen, und mit schrillen Stimmen, da haben sie geschrien durch die Innenstädte, Tschernobyl ist überall, Tschernobyl ist überall. Zur gleichen Zeit ist die sowjetische Botschaft in der Bonner Waldstraße in völliger Ruhe, wie seit Bekanntwerden dieses Reaktorunglücks. Ist dieser Slogan wahr? Tschernobyl ist überall. Das ist auch ein Schlagwort. Ich bringe einige Fakten. Die kommunistischen Führer im Kreml planten und bauten ihre Kernreaktoren ohne Rücksicht auf die Folgen für eigene und fremde Menschen. Die Brennstäbe sind nicht so gesichert. Die Sicherheitssysteme sind nicht westlichen Vorstellungen entsprechend, unbegreiflich fahrlässig. Zum Beispiel war der Boden der Reaktorhalle in Tschernobyl mit Holzplatten ausgelegt. Das Risiko der Kettenreaktion bewusst in Kauf nehmend, baut die Sowjetunion die Atommeiler im Baukastensystem. Und dann geschah die Katastrophe am 26. April. Erst als die radioaktiven Wolken nach Skandinavien und Westeuropa zogen, bequemten sich die Sowjets zum Eingeständnis dieses Super-GAUs, wie man den denkbar größten Atomreaktorunfall nennt. Es war ein Wochenende und da kam die Nachricht mit etwas Verspätung nach Moskau. Die primitive Warnanlage war nicht funktionsfähig, da Angestellte die Glühbirnen gestohlen haben, die in der Sowjetunion wie immer Mangelware sind. Durch die bewusst verzögerte Information wurden die Menschen in Europa unvorbereiteter Verstrahlung ausgesetzt. Für uns ist in diesem Fall weniger wichtig, dass sich die sowjetischen Machthaber wieder einmal als Menschenverächter gezeigt haben, dass Menschen, auch russische Menschen, im Bewusstsein der Kremlherren gar nichts zählen, ja, ihr Tod einfach mit einkalkuliert ist. Noch weniger wert ist natürlich das Leben der Klassenfeinde in den Ländern des kapitalistischen Imperialismus. Für uns ist auch viel weniger wichtig, warum sich Michail Gorbatschow sehr lange mit keinem Wort darüber äußerte, weder gegenüber seinen unterdrückten Völkern noch an die Adresse der Geschädigten im Westen. Für uns ist viel wichtiger und auch für unsere Frage interessanter, wie reagieren Regierungen und Menschen in den westlichen Demokratien darauf? Wird es den Meinungsmachern gelingen, den Zorn der Massen auf die eigenen Kernkraftwerke zu lenken? Gelingt es, die westliche Politik in ihrer Angst vor der nächsten Wahl dazu zu bringen, übereinander herzufallen? Und da muss ich sagen, Genosse Gorbatschow kann sehr zufrieden sein. Tschernobyl hat nämlich Ohnmacht und Schwäche der freien Welt wieder einmal bewiesen. Die SPD hat vorher mit der SED wie mit einer Bruderpartei über eine Sicherheitspartnerschaft verhandelt. Und dabei sind ja die Zusagen der SED vollständig wertlos, da Moskau über die Waffen allein entscheidet, auch auf dem Boden der DDR. Willy Brandt und Egon Bahr haben nach Tschernobyl kein korrigierendes Wort zur Sicherheitspartnerschaft mit Kommunisten gesagt. Die Gegner der Kernenergie in den Reihen der SPD haben wieder Oberwasser und bestimmen vor dem Hintergrund der Angstmache und der Panik die Strategie der Wahlkämpfe. Die, und jetzt kommt der entscheidende Satz, die Psychose verdrängt die Vernunft. Ich könnte auch sagen, die Psychose zerstört die Urteilsfähigkeit. Im Aussteigen will die SPD den Grünen den Titel streitig machen. Grüne Sozialisten und Atomkraftgegner demonstrieren seit diesem Unfall fast täglich bildgerecht genau fürs Fernsehen. Nein, nicht gegen Moskau, sondern gegen die Atompolitik der Bundesregierung. Am 1. Mai, 5 Tage nach der Katastrophe, erregte sich in den Massenveranstaltungen des DGB nicht ein Hauch von Kritik an der Sowjetunion. Die Grünen und die mit ihnen verbundenen linksextremistischen Organisationen demonstrieren nicht vor der russischen Botschaft, sondern vor den Toren der deutschen Atomkraftwerke gegen die Bundesregierung. Und genau seither erleben wir eine Berichterstattung in Presse, Funk und Fernsehen, in dem nur noch der Name Tschernobyl an Russland erinnert. Und im WDR-Hörfunk begann dann am Morgen die Moderation mit der unterschwelligen Drohung: Haben Sie etwa keine Angst? Es wird natürlich die Antwort suggeriert, Sie müssten aber Angst haben, nämlich Angst vor der eigenen Regierung. Ich sage Zerstörung der Urteilsfähigkeit des Menschen, indem durch politische Emotionen unser Denken zerstört wird. Insoweit stimmt dieser Satz, Tschernobyl ist überall. Und zwar nicht in Wackersdorf oder Brockdorf, sondern in allen Orten der Bundesrepublik Deutschland, wo Grüne, Alternative und andere leben, die absichtlich Emotionen schüren. Nun kommt ein ganz, ganz anderes Thema. Unser Denken wird auch fehlgesteuert durch unbewusste Aufnahme satanischer Botschaften. In Amerika befassen sich Politiker, Wissenschaftler und Seelsorger seit den 80er Jahren anfangs mit der Verbreitung rückwärts verschlüsselter satanistischer Botschaften auf Rockplatten. Und damit wir uns richtig verstehen, ich bin nicht ein genereller Gegner der Rockmusik. Das, was ich hier bringe, kann ich alles beweisen. Ich bin auch da nicht dafür, dass man in Emotionen macht, sondern ganz sachlich bleibt. Der Senat von Arkansas beschließt im Jahr 1983 ein Gesetz, das Warnungen vor rückwärts verschlüsselten Nachrichten auf Schallplatten und Kassetten vorschreibt. Ken und Carol Woods befassen sich mit dem Satanskult in der Rockmusik. In ihrem Rundbrief, Februar 87, Rock Up to Date, zitieren die Woods aus einem Buch von Terry Law. Da trifft ein junger Christ im Flugzeug den Manager einer der bekanntesten Rockbands und wollte von ihm wissen, wie die Entwicklung des Rocks in der Zukunft sein würde. Die Antwort: Wenn du die Geschichte der Rockmusik studierst, kannst du sehen, dass sie vier Phasen durchgemacht hat. Jede Phase appellierte an eine bestimmte Seite der menschlichen Persönlichkeit. In den späten 50ern, frühen 60ern war sie ganz und gar auf Sex ausgerichtet. In den späten 60ern, auf dem Weg in die 70er Jahre, sagt dieser Mann, versuchten wir, das Bewusstsein und die geistigen Wahrnehmungen der jungen Menschen zu steigern. Wir verstrickten sie in Themen wie zum Beispiel Vietnam. Wir haben sie für Drogen und Experimente anderer Art geöffnet. Bewusstseinserweiterung war ja das große Schlagwort damals. Wir sind jetzt in der dritten Phase einer abhängig machenden Rock'n'Roll-Periode. Der Punkrock kann das zum Beispiel. Unsere Musik ist gewalttätig und tosend. Zitat. Wir sind der Meinung, dass Qualität nicht wichtig ist. Den Eindruck habe ich auch. Wir schaffen Abhängigkeit an den Sound der Gewalt. Und dann, das war ja der dritte Punkt, die dritte Phase, jetzt kommt die vierte. Wir sind genau wie jedes andere Geschäft. Wir verkaufen wie andere ihre Waren, wie zum Beispiel Kosmetika, Kleidung und Autos. Die Verkäufer finden Gefühlsauslöser. Wir haben die beste Motivation zur Verkaufsankurbelung gefunden, die es in der Welt gibt. Es ist religiöse Hingabe. Keine Person geht je eine tiefere Verpflichtung ein als eine religiöse Hingabe. Also entschlossen wir uns in den 80er Jahren in unseren Konzerten religiöse Gottesdienste zu halten. Wir werden uns selbst als Messias erklären und wir werden intime Bekanntschaften und Bündnisse mit Satan machen, um während der Konzerte für die Kranken zu beten und Leute aus den Rollstühlen herauszuholen. Wir werden angebetet werden. Soweit das Zitat. Nun gibt es da einen Auszug, einen Artikel aus der Santa Cruz Sentinel. Und da versuchen Leute dahinter zu kommen, die Rockstars versuchen durch ihre Platten in der Öffentlichkeit Menschen zum Satanismus zu bekehren. Mitglieder des Landesverbraucherschutzes und des Giftstoffkomitees, ist interessant, ja, Das ist das Giftstoffkomitee mit Schallplatten befasst. Hören gespannt einem rückwärts gespielten Lied zu. Gemurmelte Worte wie: Hier ist mein süßer Satan und ich lebe für Satan, schockten die Zuhörer. William Jarl sagte von sich selbst, er habe das menschliche Gehirn im Besonderen studiert, und er belehrt dann die Mitglieder der Versammlung, dass das Unterbewusstsein diese Nachrichten entziffern kann, auch wenn die Platten nach vorwärts gespielt werden. Jarl gibt zu, dass diese Nachrichten, die von den Rockstars in Verbindung mit der Satanskirche vermittelt werden, vom Gehirn als Tatsache angenommen werden. Daraufhin beschloss das Komitee, die waren alle noch sehr, sehr skeptisch in der Sache, weitere Untersuchungen für einen Gesetzentwurf anzustellen, der auf den Plattenhüllen vor diesen Dingen warnen soll. Kongressabgeordneter Phil Wyman, der Urheber des Entwurfs, sagt, dass rückwärts gesprochene Nachrichten auf Platten unser Bewusstsein und ohne unser Wissen und Zustimmung unser Bewusstsein ändern kann. Er sagt, dass diese Werbung unter den Wissenschaftlern seit einiger Zeit bekannt ist. Es sind Nachrichten, die mit dem Bewusstsein nicht erfasst werden können, aber von unserem Unterbewusstsein sehr wohl wahrgenommen werden. Zum Beispiel während eines Films, im Kino. Dieser Jarl hat ein Forschungsinstitut in diesen Dingen. Und er meint, dass die Rockkünstler diese Nachricht der Musik beifügen, weil die Kirche Satans und ihre Nachfolger einen Pakt haben. Wörtliches Zitat: Wenn du in deiner Arbeitsbranche bestimmte Dinge für Satan tust, wird er dir auch bestimmte Gefallen tun. Nun, auch in der Armeezeitung Stars and Stripes kam am 5.2.83 schon ein Bericht darüber. Der Senat in Arkansas hat dann noch ein neues Gesetz veröffentlicht, in dem verlangte, dass Warnungen auf Platten und Kassetten aufgebracht werden müssen, die solche rückwärts verschlüsselte Nachrichten enthalten. Der Senat hat diesem Gesetz mit 18 zu 13 Stimmen zugestimmt. Und nun steht also auf jeder Schallplatte entsprechend drauf: Diese Platte enthält rückwärts verschlüsselte Nachrichten, die vom Unterbewusstsein wahrgenommen werden können, obwohl sie vorwärts gespielt werden. Senator Miles vom US-Senat warnt davor, dieses Gesetz zu belächeln, und sagt dazu: Ich habe diese Nachricht gehört. Und sein Kollege, der Senator Stanley Russ, der auch für dieses Gesetz gestimmt hat, sagt: Sie preisen, sie verherrlichen, sie vergöttern Satan. Nun, eine der berühmten Rockgruppen ist inzwischen schon verurteilt worden. Ich merke gerade, dass ich mit der Zeit in Schleudern sonst komme. Ich mache da ein bisschen die Sache kürzer. Auf jeden Fall haben ganz berühmte Gruppen, die auch in den Reihen unserer jungen Leute bekannt sind, sich schon mit diesen Dingen beschäftigt. Manchen Namen der Gruppen hört man das schon an, wo sie hingehören. Aber manche Namen von Gruppen sind auch Abkürzungen. Da möchte ich zum Beispiel zwei nennen: ACDC, das heißt Antichrist, Death to Christ, also Antichrist, Tod für Christus. Die Abkürzung einer Rockgruppe. Oder die Rockgruppe KISS, das ist die Abkürzung für Kings in Satanic Service, also Könige im satanischen Dienst. Also es sind keine Dinge, die man so leicht nehmen darf. Und immer wenn man sich mit diesen Dingen beschäftigt, stößt man auf einen Namen, und zwar Crowley heißt dieser Mann. Schon bei den Beatles, der Ringo hat sich schon mit dem beschäftigt. Der Ringo sagte: Wir sind nicht der Antichrist, sondern wir sind nur Antipapst und Antichristin. Und in einem der Beatle-Lieder heißt es, in obszöner Form gegen Jesus gerichtet: Dreh mich doch um, du toter Mann. Dieser Crowley, ein Satanist, wie man weiß, der hat wirksame Methoden vorgeschlagen, um Menschen in ekstatische Zustände und Trance zu versetzen. Und nicht zu denken. Immer wieder beim Thema. um nicht zu denken, um in Emotion zu machen. Er sagt Wiederholung und Rhythmusmusik, Droge und dann eine besondere Form sexueller Magie. Er sagt es in Englisch, Sex and Drugs and Rock'n'Roll is all your body needs. Ist alles gesagt. Eine Veranstaltung Wissenschaft und Politik mit folgenden Worten an. Die Grünen im Bundestag veranstalten vom 9. bis 12.10. auf Burg Stettenfels eine Tagung, die der Begegnung von ökologischer Politik und einer spirituell inspirierten Wissenschaft gewidmet sein wird. Und dann im Dezember 86 hat die Okkultzeitschrift Esotera unter der Überschrift Spiritualität bei den Grünen zwischen Marx und Meditation ausführlich über dieses Treffen berichtet. Da war von einer ökologischen Religion die Rede und im Umfeld, das ist jetzt Zitat wieder, im Umfeld der Grünen haben sich in jüngerer Zeit mancherorts ökosophische Initiativen gebildet. Ökosophen und Anthroposophen in den Grünen diskutierten mit den Teilnehmern Themen wie an der Schwelle des Evolutionssprungs, Peter Rassel hat da referiert, das Weltbild im Wandel, Walter Frank. Dann, Gerd Werner hat berichtet über Rudolf Steiners Dreigliederung der sozialen Ordnung und zwischen Rationalität und Transzendenz, Claudia Hoffmann. Es waren zwar theoretische Vorträge, die an das rationale Denken appellierten, aber die wurden immer mehr gemieden, während immer mehr Teilnehmer die Möglichkeit zur Meditation wahrnahmen. Die Teilnehmer beschlossen die Gründung einer Bundesarbeitsgemeinschaft Spiritualität. Im November 86 trafen sich 30 Mitglieder der Partei und schlossen sich zur Bundesarbeitsgemeinschaft Spirituelle Wege in Wissenschaft und Politik zusammen und beschlossen eine neue Zukunft, die inzwischen im März letzten Jahres stattfand unter dem Thema Gewalt und Herrschaft, Sanftmut und Hierarchie. In dieser Zeitschrift Esotera, 1987, Ausgabe 2, sieht die Arbeitsgemeinschaft ihre Aufgabe darin, innerhalb der Grünen einer ganzheitlichen Sicht der Wirklichkeit zum Durchbruch zu verhelfen. Zur Bundestagswahl 1987 bewarb sich auch eine esoterische Union, die allerdings nicht zugelassen wurde. Geschäftsführer dieser Partei, ein Mitglied der Grünen, erklärte einem CDU-Landtagsabgeordneten, dass diese Gruppierung sehr stark von Mitgliedern der Grünen lebe, da die Grünen doch nur eine Pubertätspartei seien. Die Haltung der Bundesarbeitsgemeinschaft nun spirituelle Wege fasst die Zeitschrift Esotera wie folgt zusammen. Netzwerke, die sich mit spirituellen Fragen befassen, gibt es schon seit Jahren im Umkreis der Partei, in der man muss man sagen, der Grünen. Wird dieser Entwicklung nicht Rechnung getragen, dann klafft bald ein gefährlicher Widerspruch zwischen dem Selbstverständnis der Grünen und ihrer politischen Praxis und Programmatik. Lukas Beckmann, ein nicht Unbekannter, erklärte am 25.06.1985 in der Sendung Panorama, der Name macht, die Grünen sind vom Ansatz her eine spirituelle Bewegung. Und dieser selbe Beckmann erklärte am Abend der Bundestagswahl, 25.01.1987, wir werden künftig mehr christliche Inhalte in unserer Politik verwirklichen müssen. Von daher wird es nun natürlich auch verständlich, wie Grüne gerade im hessischen Landtagswahlkampf dann Plakate geben konnten, wo sie, ich zitiere wieder, was auf den Plakaten stand, Ehrfurcht vor allem menschlichen, tierischen und pflanzlichen Leben, dem Ungeborenen und dem geborenen Leben. Davon haben sie gesprochen und sich gleichzeitig für die völlige Abschaffung des Paragraphen 218 eingesetzt. Zerstörung des Denkens. Schizophrenie, würde ich sagen. Absolute Schizophrenie. Zerstörung der Urteilsfähigkeit. Man ist für Ehrfurcht vor allem menschlichen, tierischen und pflanzlichen Leben und ist gleichzeitig für die Abschaffung des Paragraphen 218 totaliter. Hier entwickelt sich ein Pseudo-Christentum, welches jenem ähnelt, das vor Jahren den als arischen Christus getarnten Luzifer verherrlichte. Der Sektenbeauftragte der Evangelischen Kirche in Bayern, Pfarrer Haag, sagte, eines Tages werden wir wahrscheinlich die religiös fundierte Partei bekommen. Und dann fragte, was passiert denn, wenn diese Partei dann sagt, wir wollen unseren Führer? Nun, das Zeitalter des Wassermanns nennt sich New Age, das soll ja die große Wende bringen. Diese Begegnung und Bewegung mit Mischung aus Okkultismus, alternativer Lebensform, Reformhaus und Wissenschaftstheorie rollt in einer großen Bücherwelle, die bereits 8% des Umsatzes deutscher Buchhandlungen ausmacht. Es sagen mir immer wieder viele Leute, sag mal Friedrich, muss es denn so viele christliche Bücher geben? Ich muss sagen, dass alle christlichen Bücher und auch alle, die man unter christlich nur mit Anführungszeichen noch setzen kann, sind jetzt gerade noch 4% der Gesamtbuchproduktion. Die esoterischen, also okkulten Bücher, sind schon bei 8%. Müssen wir uns ganz klar sagen. Es gibt in Stuttgart bereits, ich habe es vorgestern gern gekriegt, ich sammle diese Dinge alle, es gibt in Stuttgart mehr esoterische Buchhandlungen als christliche. Nicht irgendwo in Hamburg, in Stuttgart, mehr esoterische Buchhandlungen als christliche. Nun, diese Bewegung kommt ja zu immer neuen Tagungen, Workshops, Seminaren. Neuerdings hat man sogar einen New Age Reiseservice eingerichtet. Und diese Zeitgeistwende zeigt sich in gleicher Weise auf dem Zeitschriftensektor. In den Kiosken wird ein New Age Magazin neben der Monatszeitschrift Esotera verkauft. Dann gibt es noch neue Dimensionen des Bewusstseins. Da gibt es ein 2000 Magazin für den Menschen von morgen und dann gibt es das Sphinx Magazin für Sucher. Interessant. Sphinx Magazin für SucherInnen. Typisch für die geistig-religiöse Großwetterlage ist, dass sich unter den New Age Zeitschriften sich die stärker okkult ausgerichteten gegenüber den weniger okkultistischen durchsetzen. Besondere Beachtung selbst in hohen Verbands- und Vorstandsetagen großer Konzerne erfreut sich der monatliche Informationsdienst Trendwende, heißt er. Bewusstsein und Gesellschaft im Umbruch. Trendwende wurde mit der Absicht gegründet, ausschließlich positive Nachrichten zu drucken, die darauf hindeuten, dass wir die Gegenwart meistern und die Zukunft gewinnen werden. Ist ja alles positiv, alles Harmonie, wunderbar. Auf dem Hintergrund der aufgeführten Krisenreports, also Ende, wird dann das Fazit Wende gezogen. Die Kraft, auch nur einer der gigantischen Bedrohungen erfolgreich entgegenzutreten, erweist sich heute dort, wo sie bislang gesucht worden war, im Feld der Politik, der Bürgerinitiative, der gesellschaftlichen Veränderung als nahezu gleich null. So das Zitat. Der bisherige Weg der Überzeugung sei nicht mehr gangbar, da die Zeit davongelaufen sei. Als letzte Option bleibe noch von der Vorstellung des extrem individualistischen Westens, das Bewusstsein sei jeweils mein, dein Sein, von dem abzurücken und nach östlicher Vorstellung zugrunde liegender transpersonale, supramentale Bewusstseinsfelder zu beschreiten, wo wir alle miteinander verbunden sind, das auch direkt anzusprechen. Trendwende, diese Zeitschrift, wird also bevorzugt über Initiativen berichten, die die Veränderung des menschlichen Kollektivbewusstseins auf die Fahne geschrieben haben. Also nicht mehr, ich stelle jetzt nochmal die Frage, wen lassen wir für uns denken? Eine unmittelbare Selbst- und Ganzheitserfahrung soll vor dem Psychoboom und der Psychoboom und der östlichen Spiritualität gewiesenen Weg nach innen ermöglicht werden. Man spricht, das sind jetzt die Ausdrücke, die da benutzt werden, der planetarische Holismus, also Ganzheit, global, wird zur Grundlage eines neuen Optimismus. Der Wassermann ist ja immer optimistisch. Wir schaffen das, wunderbar, wir werden das Kind schon schaukeln, kein Problem. Das Leben überlebt, ein typischer Satz von New Age, Vitalismus und dann ein ungebrochener Evolutionismus. Es kommt doch mal der Tag, wo die Menschen sich so gut entwickeln, dass alles Harmonie sein wird. Das neue Denken und Verhalten kann natürlich nur durch einen Quantensprung des spirituellen Bewusstseins geschehen. In dieser innigen Vereinigung können dann neue Freunde, neue Erfolge und neue Möglichkeiten gewonnen werden. Polarisierungen werden aufgehoben, es gibt keinen Streit mehr. Das Wassermann-Zeitalter wird dann das Zeitalter der Erleuchtung, der Erlösung in Selbsterkenntnis. Das Zauberwort New Age ersetzt dieses Wort No Future. Die sanfte Verschwörung erschließt neue, zuversichtliche, erweiterte Bewusstseinsformen. Grundgedanke dieses Weltbildes ist eine Koppelung, eine Wiedervereinigung östlich-asiatischer Mystik und westlicher Rationalität. Ich zitiere: Das Universum ist ein großer Gedanke, dessen Substanz Bewusstsein ist. Bewusstsein ist also nicht mehr Denken, sondern noch Bewusstsein. Nicht mehr beurteilen, sondern noch erleben. Zu denken gibt es also hier nichts mehr. Da der Mensch ein Fragment dieses kosmischen Bewusstseins ist, der Mensch also sowieso eine angeborene Göttlichkeit besitzt, muss er diese Göttlichkeit lediglich entdecken durch Meditation, vielleicht auch durch Psychotherapie. Diese Göttlichkeit in uns müssen wir nur entdecken und entfalten, dann ist alles gut. Ich zitiere noch einmal, der Weg des Menschen ist ein Weg hin zu seiner Gottwerdung, ist auch der gegenwärtige Seinszustand des Menschen tragisch, weil der Mensch nicht mehr Tier, aber noch nicht Gott ist, so ist es doch die Bestimmung seiner weiteren Evolution, Gott gleich zu werden. Das ist die Philosophie des New Age. Eine Transformation des Bewusstseins ist dem Menschen verheißen, die ihn die Illusion seines eigenen Ichs überwinden lässt, die ihm Anteil gibt am All. Er muss ja etwas von diesem großen Kosmos für sich haben und macht dadurch den Tod ungültig. Das Grundmuster der New Age-Bewegung: Gott ist eine unpersönliche Kraft. Der Mensch ist ein Teil des Göttlichen. Die Welt ist eigentlich etwas Negatives, nur eine Illusion, aber es ist ein zeitweiliger Spielplatz des körperlich reinen Geistes. Dann Erlösung kann ich erleben durch verschiedene Techniken, natürlich hauptsächlich durch Reinkarnation. Wenn ich dann eben häufiger auf diese Welt komme, kann ich doch vielleicht eines Tages noch zur Erlösung kommen, auch durch bestimmte Rituale. Da kann ich göttliche Erleuchtung erleben. Das ist auch ein wirkliches Zitat. Das Böse, ja, das gibt es ja eigentlich gar nicht mehr, denn das Böse ist ja nur identisch mit dem Zustand des Nicht-Erleuchtetseins. Also böse ist nur, wenn ich noch nicht alles weiß. Eine Frage. Ich habe am Anfang gesagt, ich würde einige Fragen stellen. Eine Hauptfrage ist, wen lasse ich für mich denken? Eine Frage wäre zu stellen, wenn ich die göttliche Erleuchtung schon erlebe, warum soll ich denn noch beurteilen? Warum soll ich denn noch denken, wenn ich das alles schon erlebe? Drittens, unser Denken, jetzt möchte ich sagen, das geht hauptsächlich jetzt junge Leute an, die noch in der Schule sind oder irgendwie mit dem Studium was zu tun haben. Die anderen dürfen jetzt mal ein bisschen abschalten. Aber für die ist es vielleicht interessant und wichtig. Unser Denken wird durchgesteuert in eine andere Wirklichkeit, nämlich in eine Scheinwirklichkeit. Wir wollen jetzt einmal der Frage nachgehen, in welchem Verhältnis Realität und literarische Wirklichkeit bei den großen Schriftstellern unserer Zeit steht. Viele von den Jugendlichen kennen Heinrich Böll. Mit dem möchte ich mich jetzt heute Abend mal ein bisschen beschäftigen. Der ging in seinen Frankfurter Vorlesungen, ich könnte aber dafür Grass nennen, ich könnte dafür Magnus Enzensberger nennen, ich könnte Wallraff nennen und so weiter. Ganz auf meine. Heinrich Böll ging in seiner Frankfurter Vorlesung mehrfach auf die Wirklichkeitsfrage ein und betonte, ein Autor nimmt nicht Wirklichkeit, er hat sie, er schafft sie. Bitte ihr Eltern, versteht das, um unsere jungen Leute willen, möchte ich das ein bisschen einfach gründlich machen, weil da ist nämlich eine unwahrscheinliche Beeinflussung unserer Zeit. Böll sagt, es ist ganz und gar unwichtig, was an Wirklichen in meinen Roman hineingerät, ich in ihn verarbeite, ich zusammengesetzt habe, was ich da verwandelt haben mag. Wichtig ist, was an ihm an geschaffener Wirklichkeit herauskommt und wirksam wird. Er sagt, dass in jeder Art von Literatur eine bestimmte Bearbeitung der Wirklichkeit vorliegt. Und wenn einer in einem Roman etwas Wirkliches oder etwas Lebensnähe entdeckt, so entdeckt er eine geschaffene Wirklichkeit und geschaffene Lebensnähe. Im Mittelpunkt steht also die Schaffung einer Illusion der Wirklichkeit. Ganz bewusst wird Illusion geschaffen. Böll zum Beispiel erfuhr das Leitmotiv seiner Erzählung Ende einer Dienstfahrt innerhalb eines Gespräches mit Bekannten. Er hat diese Mitteilung als sehr schwerwiegend empfunden und versuchte nun, das in eine literarische Form zu bringen. Er macht sich daran, Schauplätze für dieses Geschehen zu finden und sagte dann wirklich, ich legiere aus diesem toten Material Wirklichkeit, den Rahmen der Geschichte. Ich zitiere weiter Böll. Um diese Zeit auch dachte ich besonders über die Tatsache nach, dass die komplette Nettigkeit, jetzt hört mal die Sprache Bölls, dass die komplette Nettigkeit der Gesellschaft, der Kunst gegenüber ja nichts anderes als eine Art Gummizelle ist. Gleichzeitig las ich über die Provos in Amsterdam, ich las über Happenings und die Erkenntnis, dass alle Kunst von dieser so fassungslosen wie unfassbaren Gesellschaft ernst genommen wird. Das brachte mich auf die Idee, dass Kunst, also auch Happenings, eine vielleicht sogar die letzte Möglichkeit sei, die Gummizelle durch eine Zeitzünderbombe zu sprengen oder den Irrenhausdirektor durch eine vergiftete Praline außer Gefecht zu setzen. Ich entschied mich für eine Kombination von vergifteter Praline und Zeitzünderbombe. Bitte behalte das mal ein bisschen im Kopf. Wenn man das liest, weiß man ganz genau, dass dieser Mann gegen eine ganz bestimmte Art von Gesellschaft streitet. Voll angeht gegen die Gesellschaft von heute, die seinem subjektiven Befinden nach nicht in Ordnung ist. Die Gesellschaft sieht er als Gummizelle an und es ist deshalb nicht in Ordnung, dass sie die Kunst nicht ernst nimmt oder ihr zumindest nicht den Stellenwert einräumt, den Böll für richtig hält. Böll will, dass die Kunst, in seinem Fall natürlich Kunstliteratur, das was er schreibt, ist natürlich Kunst, dass diese Kunst ernst genommen wird. Sie soll der Gesellschaft einen Spiegel vorhalten und durch ihre Inhalte in die Gesellschaft hineinwirken und der Gesellschaft letztlich den Weg zeigen. Deutlich sagt Böll, dass er in dem, was er schreibt, keine Realität sucht, sondern eine andere Wirklichkeit. Das ist jetzt das Stichwort. Eine andere Wirklichkeit sucht er. Er ist sich bewusst, dass sein Bild, und jetzt kommt die Anwendung, dass sein Bild zum Beispiel von der Bundesrepublik Deutschland nicht dem Bild der Statistik entspricht. Die Statistik sagt uns ganz andere Dinge. Ich zitiere, es besteht schon eine gespenstische Differenz zwischen dem, was die gegenwärtige Literatur ohne zur Verzerrung gezwungen zu sein, beschreiben kann, was sie an Wirklichkeit schaffen kann und was statisch, nationalökonomisch unbestreitbar wirklich ist. Also er unterscheidet zwischen Wirklichkeit, zwischen Realität. Die Realität, wie wir heute in unserer Gesellschaft zusammenleben, ist falsch. Die von ihm geschaffene Wirklichkeit ist richtig. So denkt er. Die beiden Wirklichkeiten haben also für Böll einen unterschiedlichen Stellenwert. Das ist es.
Nun sagt er, die Literatur eines Landes gibt den Hintergrund und die Dimensionen ab für alles, was im Vordergrund geschieht. Das heißt, die eigentliche, die wahre Wirklichkeit, der Kern der Realität wird nicht in den Zahlen und Daten sichtbar, sondern nur in der literarischen Verdichtung, in dem, was er schafft. Die Literatur allein legt die richtigen Dimensionen fest. Sie steckt den Rahmen der Wirklichkeitsbetrachtung und Realitätsdeutung ab. Literatur ist eine Möglichkeit und der Anerkenntnis ein Instrument der Wahrheitsfindung, sagt er. Er sagt, es passiert im Übrigen viel zu viel im Vordergrund und wir wissen nichts von dem, was im Hintergrund passiert. Dabei sagt er natürlich, ich als Literat, ich weiß es natürlich, was im Hintergrund passiert. Die Literatur soll der Gesellschaft neue Wege aufzeigen, die zu einer Realität anderer Art führt. Und dann zählt er auf, die Literatur kann offenbar nur zum Gegenstand wählen, was von der Gesellschaft zum Abfallen, also abfällig, erklärt wird. Ich zitiere Böhm: Mir scheint, es gibt nur eine humane Möglichkeit des Humors, das von der Gesellschaft für Abfall erklärte, für abfällig gehaltene in seiner Erhabenheit zu bestimmen. Erhaben, sagt Böhm, ist das Asoziale und es muss einer Humor haben, es erhaben zu finden. Die Gesellschaft soll sich also mit dem Asozialen befassen und dies als erhaben darstellen. Das ist für Böhm human. Letztendlich die wahre und richtige Betrachtung der Realität. Und Böhm sagt, das ist humaner Realismus. Liebe Freunde, der Casus Knaxus liegt ja darin, dass Böhm seine eigene Sicht der von ihm gedachten Wirklichkeit ohne Skrupel zu haben als Realität, als Realismus bezeichnet und sogar noch mit dem Beiwort human versieht. Er macht die Fantasie zum Mittel der Realität. Auch unsere Fantasie ist wirklich, sagt er, eine reale Gabe, die uns gegeben ist, um aus den Tatsachen die Wirklichkeit zu entziffern. Er möchte also eine andere Wirklichkeit aus seiner Vorstellungskraft, eine andere Wirklichkeit. Ja, nun spricht er noch, das Aktuelle ist der Schlüssel zum Wirklichen. Und Böhm beschreibt nun nicht die tägliche Realität, sondern er versucht, sagt er, hinter den Vorhang zu schauen und die wahre Wirklichkeit zu erkennen und an den Leser zu vermitteln. Dieser Böhm verlangt also für sich, und das machen alle Literaten eigentlich heute so, sie verlangen für sich eine Vorrangstellung. Und sagen, meine Wirklichkeit ist die richtige Wirklichkeit und das, was ihr seht und was ihr sehen könnt, das ist mit Realität nichts zu tun. Meine Wirklichkeit wird das Wahre herausarbeiten. Und somit wird die literarische Wirklichkeit zur eigentlichen Wirklichkeit, die das wahre Gesicht einer Gesellschaft zeigt. Das ist ein abstrakter Gedankengang. Leider hat dieser abstrakte Gedankengang nun unheimliche Konsequenzen. Böhm nimmt also nun diese Funktion für seine Werke in Anspruch, indem er sagt, ich schaffe die Wirklichkeit. Und er sagt auch, es geht heute darum, die wahre und eigentliche Wirklichkeit zu erkennen. Wo liegt nun die Grenze der Wirklichkeit? Er wird nun etwas deutlicher in seiner Erzählung Die verlorene Ehre der Katharina Blum. Und da lässt er die Katze aus dem Sack. Er sagt, die wahre Wirklichkeit der bundesdeutschen Gesellschaft, sagt er, lässt das, was in dieser Erzählung Die verlorene Ehre der Katharina Blum, was da erzählt wird, das ist in der Bundesrepublik möglich. Weil ich das so geschaffen habe, ist das auch möglich und das ist folgerichtig stimmig. Also auch das Gesellschaftsbild, das Bild hat, ist eindeutig richtig. Dichtung und politische Publizistik stammen aus einer Wurzel. Und nun ist es interessant, dass, wenn man das liest, kommt man tatsächlich auf einmal auf den Gedanken, das könnte doch in unserer Bundesrepublik tatsächlich so passiert sein. Ich weiß nicht, ob ihr diese Erzählung kennt, aber es geht ja durchaus um das terroristische Umfeld. Nun, die Darstellung der Bundeswehr, die den Menschen als böse darstellt, ja, der sagt, die Bundeswehr macht den Menschen bösartig und deren Sinn in der Produktion absurder Nichtigkeit, Entschuldigung, das ist nicht meine Sprache, aber Bölls Sprache. Er spricht vom totalen Nichts, von der Sinnlosigkeit, das sagt er übrigens in seiner Erzählung in einer Dingsstadt. Er spricht von der Wiederaufrüstung, die uns die unselige Bundeswehr beschert hat. Er hat die Wirklichkeit geschaffen. Aber Böll baut sich hier eine Scheinwirklichkeit auf, die von seinem subjektiven Empfinden geprägt wird und macht deutlich, dass niemand etwas Positives über die Bundesrepublik in literarischer Sicht geschrieben hat. Da es sich, ich zitiere wieder, mit der Bundesrepublik handelt es sich um ein trauriges Land, aber ein Land ohne Trauer. Das zeitgenössisch in Sprache gesetzt beweist, wie wenig human es ist. Und hier schließt sich bei Böll wieder der Kreis seiner Wirklichkeitssicht. Für ihn ist die Wirklichkeit, nein, da haben wir jetzt das Wort, dass wir es richtig in der Terminologie haben, die Realität ist inhuman. Und das will er der Gesellschaft klar machen. Gefährlich an der ganzen Geschichte ist, und leider haben diese Burschen einen unwahrscheinlichen Einfluss auf, ja, ich muss sagen, Millionen junger Menschen. Gefährlich ist, dass Böll diese Wirklichkeitssicht, die er sich selbst schafft, für absolut setzt. So ist es. Er sieht darin die wahre Realität abgebildet. Er strebt einem humanen Realismus nach, der dann verwirklicht wäre, wenn sich seine Wirklichkeitssicht erfüllen würde und durchsetzen würde. Die Kluft zwischen tatsächlicher und literarischer Wirklichkeit wäre dann geschlossen, nämlich einseitige Veränderung in Richtung Böll und seiner Ansichten und Meinungen. Wie sieht, anders gefragt, wie wirkt sich das nun in unserer Gesellschaft von heute aus? Da lassen sich natürlich unwahrscheinliche Unterschiede feststellen zwischen Wirklichkeit und Realität, wenn man das Bild der Bundesrepublik Deutschland vergleicht. Bei Böll ist die Bundesrepublik das Land der alten Nazis. Er sieht keinen Unterschied zwischen der Einstellung der Menschen, die Hitler 1933 an die Macht gelangen ließen, und denen, die 1945 ihren Weg in die Demokratie gingen. Ich zitiere Böll, er sagte einem Besucher, der Besucher fragt, was unterscheidet die Menschen hier eigentlich von denen im Jahr 1933? Da hatte ich ihm geantwortet, natürlich nichts, denn eine winzige Korrektur habe ich noch dazugefügt. Es geht ihnen wirtschaftlich besser als denen damals. Hans Magnus Enzensberger, ich würde sagen ein Kollege Bölls, sagt, mit den Notstandsgesetzen gehen wir finsteren Zeiten entgegen. Er spricht vom Ende der deutschen Demokratie, das ist seine Wirklichkeit, die er nun Millionen von Menschen immer und immer wieder präsentiert. Er stuft sich und Gleichgesinnte als Verfolgte ein. Ich habe beinahe, wenn ich mal Zeit habe, werde ich ihn bedauern, Verfolgte, die ausgerechnet diese Burschen. Und man merkt einfach diese Riesendiskrepanz zwischen dem, was geschrieben wird, als literarische sogenannte Wirklichkeit und Realität. Es ist das Diktat einer ganzen Generation von Schriftstellern, der Gruppe 47 und der Gruppe 61, die durch 30 Jahre lang alles diktiert haben. Und jetzt möchte ich euch was sagen. Es gibt in der Bundesrepublik keine einzige Tageszeitung größerer Art, auch keine rechte Tageszeitung, also politisch rechts gesehen, in deren Literaturteil nicht ein Linker sitzt. Es gibt keine einzige. Alles Erfolg dieser sogenannten Wirklichkeit, einer Scheinwirklichkeit. Und deshalb muss natürlich auch Enzensberger auffordern, diesen Staat, dem man das Prädikat demokratisch abgesprochen hat, zu bekämpfen. Ich zitiere Enzensberger. In der Tat, was auf der Tagesordnung steht, ist nicht mehr der Kommunismus, sondern die Revolution. Das politische System der Bundesrepublik ist jenseits aller Reparatur. Das steht übrigens, kann man nachlesen, in klare Entscheidungen und trübe Aussichten. Er sagt dann, schaffen wir endlich französische Zustände? Das ist zu jener Zeit bürgerkriegsähnliche Situation, gewalttätige Auseinandersetzung. Auf den Straßen von Paris zerstörte Autos und Häuser, brennende Barrikaden. Diesen Zustand der staatlichen Ohnmacht und der Herrschaft des Protests forderte nun Enzensberger. So muss es auch in Deutschland werden. Es wäre noch eine ganze Reihe von Namen zu nennen. Diese Schriftsteller haben alle eine bewusst verzerrte Darstellung zeigen wollen. Und das führt direkt zu einer Feststellung von Sondheim, und da merkt man auch, wo die Kinderstube ist, nämlich die Frankfurter Schule. Die haben sie fast alle durchlaufen als Kinderstube. Zwischen den Postulaten und den Behauptungen, und jetzt müsst ihr genau aufpassen, ihr jungen Leute, ich bin gleich am Ende mit diesem schwierigen Kapitel, zwischen den Postulaten und den Behauptungen der linken Theorie und der Wirklichkeit, auf die sie sich angeblich bezieht, besteht ein gewolltes Missverhältnis, an dem das Bestehende schließlich zerbrechen soll. Das heißt, man will diese Gesellschaft kaputt machen an diesem Widerspruch zwischen der falschen Scheinwirklichkeit und der Realität. Und da gibt es einen Gleichklang der Schriftsteller und Wissenschaftler. Ob die dann Ernst Bloch heißen oder Enzensberger oder Böll, die sprechen dann wahrscheinlich, kommt nach Deutschland wieder der Faschismus und so weiter. Liebe Freunde, ich kürze hier ab. Ich müsste eigentlich dann noch mehr dazu sagen, aber der Ausgangspunkt war ja die Verzerrung der Realität, indem die eigentliche Wirklichkeit einfach verschwiegen wird oder ins Gegenteil verkehrt. Böll, Enzensberger, Wallraff oder der Schriftsteller Peter Schneider, um nur einige dieser Literaten zu nennen, verzerrten diese bundesrepublikanische Realität und lassen nun vor den Augen ihrer Leser eine Welt entstehen, die nur von allen auf Ablehnung stoßen konnte. Ja, wenn das so ist, wenn das in unserem Land möglich ist, na, dann sieht es natürlich schlimm aus. Und dann fängt das große Aufgeheul an. Gleichzeitig ergänzen diese Leute natürlich ihre Darstellungen durch politische Äußerungen, dass ihren Lesern das verdeutlicht werden sollte, dass das literarische Bild doch so ist wie die tägliche Realität. Liebe Freunde, nun sagen vielleicht manche unter euch, ja, das geht mich eigentlich wenig an. Irrtum. Nämlich das, was die Enzensberger und Bölls und Wallraffs und Krasses und so weiter, was die alles geschrieben haben, das sieht man jeden Tag auf den Bildschirmen der Fernseher. Jeden Tag. In einer wahnsinnigen Beeinflussung. In einer Scheinwirklichkeit. Und deshalb ist die Sache so gefährlich. Deshalb ist es eine unwahrscheinliche Beeinflussung. Unser Denken wird also durchgesteuert in eine andere Wirklichkeit, die natürlich auch andere Verhaltensweisen propagieren. Natürlich muss ich mich da anders verhalten. Und deshalb sagen die Literaten, jetzt muss ich aussteigen aus der Gesellschaft zu Böll. Oder sie preisen die offene Auflehnung, Enzensberger. Oder sie streiten für ein sozialistisches Gegenbild, Wallraff. Interessant, und das sage ich jetzt den Theologen unter uns, interessant ist, dass genau diese geschaffene Wirklichkeit auch ein Teil der Theologie Karl Barths ist. Und zwar ausgerechnet in der Auferstehungsfrage. Ich muss das hier mal ganz deutlich sagen. Da unterscheidet er auch zwischen einer geschaffenen Wirklichkeit und der Realität. Und sagt die geschaffene Wirklichkeit, das heißt also, es ist nicht auferstanden, mit anderen Worten. Er drückt es natürlich viel gewählter aus, als ich das je könnte. Viertens, unser Denken bzw. unsere Urteilsfähigkeit wird zerstört, weil wir der Ideologietreue größere Priorität als der Wahrheitsfrage einräumen. Jetzt kommen nur noch zwei kurze Dinge. Ich lasse einmal einen Satz. Ein Ideologe ist ein Mensch, der Bretter vor dem Kopf anderer Leute befestigt. Und dann kommt der Demagoge und hobelt sie. Es ist doch etwas Schönes, dass der Mensch denken kann. Hoffentlich machen wir alle von dieser guten Gottesgabe auch genügend Gebrauch. Eine Frage, die die Denker der ganzen Weltgeschichte beschäftigt hat, ist die Wahrheitsfrage. In unserer so stark von der Wissenschaftsgläubigkeit geprägten Zeit wird Wahrheit oft gleichgesetzt mit wissenschaftlicher Wahrheit. Jede der Wissenschaften muss ihr mit ihrer besonderen Methode beweisen, was in ihrem Zuständigkeitsbereich wahr ist. Mathematiker, Physiker und Historiker. Nun, ein Historiker hat bestimmt keine physikalischen Instrumente zur Verfügung, sondern er ist angewiesen auf seine Quellen. Und aus diesen Quellen muss er die historische Wahrheit herausfinden. Physikalische Wahrheit kann ich im Experiment bestätigen. Viel schwieriger ist das bei den Geisteswissenschaften. Und das merkt man tatsächlich in unserer Studentenschaft von heute. Da, wo es um die Sinnfragen unseres Lebens geht und wo es um die Wertmaßstäbe menschlichen Handels geht, kurzum, wo es um Wertung geht. Arthur Köstler, ehemaliger Kommunist, sagte nach einer Wende in seinem Leben, eine schädliche Wahrheit ist besser als eine nützliche Lüge. Wir kennen manche Teile dieser Welt, wo dieser Satz genau umgekehrt praktiziert wird und erinnern uns auch sehr wohl unserer eigenen deutschen Geschichte, in der Massenmord ethisch für gut gehalten wurde, unter der Bedingung allerdings, dass es unter politischen Zielsetzungen geschah. Wer also die Frage nach der Wahrheit nur an das Denken richtet, dem wird es so gehen wie Goethes Faust, der erkennen wollte, was die Welt im Innersten zusammenhält. Nachdem er alle vier Fakultäten einer mittelalterlichen Universität durchlaufen hatte, musste er bekennen, hier stehe ich nun, ich armer Tor und bin so klug als wie zuvor. Denken, auch wissenschaftliches Denken, ist nicht in der Lage, Antworten auf die wichtigsten Fragen des Menschseins zu geben. Es kommt daher, dass diese Fragen weit über unseren relativ eng begrenzten Bereich hinausgehen. Viele Menschen sehen in der Wahrheit die Summe ihrer eigenen Lebenserfahrungen und von diesen Erfahrungen sind die Menschen dann geprägt. Oft wird unsere nur in Spuren vorhandene Intelligenz eigentlich nicht zur konsequenten Suche von Wahrheit benutzt, sondern zur ständigen Bestätigung unserer emotionalen Vorurteile. Versuchen Sie einmal, wie ein Bekannter von mir, der in einer kleinen Studentenrunde sagte, die Berichterstattung sollte der Wahrheit verpflichtet sein. Da sprangen einige junge Leute auf, heftig gestikulierend, wie von der Taranke gestochen, auf und mit großer Lautstärke, aber wenigen Argumenten, mit viel Leidenschaft, brachten sie ihre Feindschaft gegen objektive Wahrheit und gegen unpolemische Wahrhaftigkeit zum Ausdruck. Zwei verschiedene Auffassungen von Wahrheit prallen bei der Begegnung von Jesus und Pilatus aufeinander. Pilatus fragt als Richter den Angeklagten, ob er Anspruch auf königlichen Rang erhebe. Der Angeklagte bejaht das und interpretiert sein Königtum so: Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich von der Wahrheit sagen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Das waren ganz neue Gedanken für Mr. Pilatus. Und seine Antwort, was Wahrheit, wird häufig als Frage verstanden. Pilatus stellt aber keine Frage, sondern er gibt eine Antwort. Für ihn ist nach seiner abweisenden Bemerkung das Gespräch beendet. Es liegt in seiner Erwiderung eine glatte Absage an die Wahrheit, die zwar nicht so fanatisch ist wie bei modernen Ideologen, aber doch entschieden genug, um das Gespräch über dieses Thema abzubrechen. Man darf nicht annehmen, dass Pilatus ein ganz besonders gebildeter Mensch war. Er war Beamter, der zwar eigenständige Besatzungspolitik betrieben hat, bei dem aber keine eigenständigen philosophischen Gedanken über die Wahrheit zu vermuten waren. Seine Antwort ist vielmehr der Ausdruck der römischen Volksmeinung. Die philosophische Bildung oder Halbbildung inklusive all der List und Unlauterkeit der Politik, die prägten diesen römischen Beamten so, dass er nicht aus der Wahrheit ist. Es ist irgendwie symptomatisch, der Mensch begnügt sich nicht damit, die Wahrheit zu erkennen, er möchte Wahrheit setzen. Es ist interessant, wie Goethe gegen Juden urteilt. Goethe hat nämlich eine sehr hohe Meinung von seiner Farbenlehre, dachte er, so klug wie er ist keiner. Nun sagt Goethe, wie er nun zu Werke geht, um das Unwahre wahr, das Wahre unwahr zu machen, das ist jetzt unser Geschäft zu zeigen und der eigentliche Zweck des gegenwärtigen polemischen Teils. Er meinte nämlich, Goethe meinte, dass er in der Farbenlehre der Einzige wäre, der das Rechte weiß. Aber mehr noch, wie vorher angedeutet, als in den Naturwissenschaften stellt sich nun die Wahrheitsfrage in Religion, Kirche und Theologie. Goethe, der hatte für Aussagen über Gott keine andere Erkenntnisquelle als sein eigenes Ich mit all seinen eigenen Empfindungen und Meinungen. Doch das reicht nicht aus, um einen Menschen gegenüber den Wahrheitsgehalt der eigenen Behauptung nachzuweisen. Praktizierte Unwahrheit ist so alt wie die Menschheit. Schon immer gab es Ideologie gegen die Wahrheit. Ich denke an das ptolemäische Weltbild und die kopernikanische Wende. Oder denken wir an das Wesen von Ideologien. Keine einzige Ideologie dieser Welt beruft sich auf überirdische Offenbarungen als auf ihre Erkenntnisquelle. Das ideologische Gedankengut wird vielmehr immer als Ergebnis der Forschung, natürlich als Ergebnis der Vernunft, als denknotwendige Einsicht angegeben. Das ist aber gleichzeitig die Schwachstelle aller Ideologien. Denn die unvoreingenommene Tatsachenforschung und jedes logische Denken führen zu keiner von den vielen miteinander konkurrierenden Ideologien. Es gibt keine einzige Ideologie, in der die Frage zufriedenstellend beantwortet wäre, aus welchen Erkenntnismethoden sich ihr Wahrheitsgehalt ergibt. Man beruft sich zwar auf Wissenschaft, auf Forschung, doch das führt zu Ergebnissen, die den Ideologien dauernd widersprechen. Ich denke als Beispiel nur Darwin, Huxley, Ernst Haeckel, alles Ideologen, die die Wahrheitsforschung der Wissenschaft nur behinderten. Wir erfahren aber auch in unserem persönlichen Umfeld, wie gebrochen unser Verhältnis zur Wahrheit oft ist und das Verhältnis vieler Menschen zur Wahrheit. Wie oft habe ich das schon gehört? Das darf doch nicht wahr sein, denn sonst müsste ich ja mein Verhalten ändern, das aber will ich nicht. Viele Menschen unserer Zeit denken, was wahr ist, das interessiert mich nicht, sondern nur das darf wahr sein, was in den Rahmen meiner Ideologie passt. Es ist anstelle von Wahrheitsliebe und Wahrhaftigkeit die Suche nach der Nützlichkeit, der Zweckmäßigkeit, der Selbstbehauptung eingetreten. Vielleicht scheuen wir selbst, wir wollen an unsere eigene Brust schlagen, vielleicht scheuen wir selbst auch mitunter die Wahrheit, wenn sie uns selbst in Frage stellt. Wahrhaftigkeit aber ist die Liebe zur Wahrheit ohne die Rücksicht auf die Konsequenzen. Es ist sehr erstaunlich, wie verschieden wir die uns zugänglichen Informationen aufnehmen, eventuell beantworten oder auch verdrängen. Daran sehen wir, wie schwer uns diese Wahrheitsliebe eigentlich fällt. Unser Denken gibt der Ideologie, der Treue zur Ideologie, eine größere Priorität als der Wahrheitsfrage. Wenn wir uns aber ganz und radikal der Wahrheitssuche zuwenden, kommen wir letztlich auf jene Ebene, wo es um letzte Urerfahrungen unseres Seins geht. Dort finde ich dann die Wahrheit nicht mehr als Resultat meines eigenen Denkens, meines eigenen Urteilens, oder dort finde ich auch die Wahrheit nicht mehr als die Zusammenfassung all meiner, wenn auch umfangreichen Lebenserfahrungen, sondern dann wird mir die Wahrheit geschenkt, und zwar enthüllt durch Offenbarung. Die Frage nach der Wahrheit ist letztlich eine Frage an den Glauben. Ich kann mich doch nicht als Wahrheitssucher vorbeimogeln an diesem Jesus Christus, der von sich selbst gesagt hat, ich bin die Wahrheit. Die Wahrheit ist doch eine Person.